Deutschlandfunk, Europa heute.
Schönen guten Morgen, sagt Frederik Rother. Kroatien hat gewählt. Was für eine Regierung jetzt zu erwarten ist und wie die sich mit Blick auf Europa positionieren könnte, gleich unser erstes Thema. Wir schauen in die Türkei, genauer in die guten Hotels des Landes, in denen das Personal oft unter prekären Bedingungen arbeitet. Warum sich an der Situation aber absehbar nichts ändern wird, auch das beleuchten wir. Und es geht auf die Kanareninsel El Hierro. Hier kommen immer mehr Geflüchtete mit dem Boot aus Westafrika an, darunter viele Minderjährige. Und das ist eine Herausforderung für die Inselgemeinschaft. Nach einem ungewöhnlichen Wahltag, nämlich diese Woche Mittwoch, steht der vorläufige Gewinner fest bei den kroatischen Parlamentswahlen. Es ist die Partei HDZ. Die konservative HDZ hat demnach 61 Sitze geholt von 151 möglichen und ist stärkste Kraft. Einige Sitze zur absoluten Mehrheit fehlen aber. Der Parteichef und bisherige Premier Andrej Plenković ergab in der Nacht dennoch schon mal die Marschrichtung vor.
Morgen beginnen wir schon, eine neue parlamentarische Mehrheit zu bilden, um unsere dritte Regierung zu bilden.
Auf dem zweiten Platz landete die wichtigste Oppositionspartei, die sozialdemokratische SDP, um Präsident Zoran Milanovic. Sie erhielt 42 Mandate. Was das Wahlergebnis für Kroatien bedeutet, das können wir jetzt vertiefen. Genauso wie die Frage, was von Kroatien in den kommenden Jahren für eine EU-Politik zu erwarten ist. Kroatien ist nämlich das jüngste EU-Mitglied. Seit 2013 ist es in der Union. Es hat auch den Euro eingeführt und ist ebenfalls Teil des Schengen-Raums. Silke Hane für uns live in Zagreb. Vielleicht werfen wir erstmal noch mal einen Blick auf die Ergebnisse. Die HDZ des alten und womöglich auch des neuen Premiers Andrej Plenković, die hat die Wahl, stand jetzt zumindest, gewonnen. Erwarten auch Sie jetzt eine schnelle Regierungsbildung?
Eine schnelle Regierungsbildung erwartet hier heute Morgen niemand. Es ist nämlich so, dass da wahrscheinlich mehrere Parteien von dem abrücken müssen, was sie vor der Wahl gesagt haben. Bleiben alle bei dem, was sie vorher gesagt haben, dann gibt es nämlich gar keine Regierungsbildung. Dann müsste man eigentlich sofort Neuwahlen ausrufen. Ein Beispiel: zwei Gruppen haben sich vor der Wahl offen gezeigt, mit Plenković und seiner konservativen HDZ zu koalieren. Einerseits die ethnischen Minderheiten, die bisher immer als Block agiert haben im Parlament mit 8 Sitzen, und die nationalistische Heimatbewegung. So, letztere will aber auf keinen Fall mit den Vertretern der serbischen Minderheit zusammenarbeiten. Das schließt sich also schon mal aus. Die zweitstärkste Kraft, die Sozialdemokraten der SDP, die stoßen auf ähnliche Probleme. Auch die will sich ja an einer Mehrheitsbildung versuchen. Sie müsste eine sehr breite Links-Rechts-Koalition bilden. Also ich denke, da wird jetzt ein paar Tage und vielleicht auch Wochen verhandelt werden. Beobachter halten zum jetzigen Zeitpunkt für wahrscheinlich, dass die HDZ und Plenković am Ende mit der nationalistischen Heimatbewegung plus X eine Mehrheit formt. Aber es ist, wie gesagt, noch ziemlich viel Bewegung in der Sache, also alles Spekulation.
Schauen wir doch mal auf die beiden möglichen Premiers, Andrej Plenković und den aktuellen Präsidenten im Land, Zoran Milanović, der eben für die SDP quasi in den Wahlkampf gezogen ist. Wie schauen beide auf die EU? Mit was für einer EU-Politik ist unter dem einen wie unter dem anderen zu rechnen?
Also zu Milanović, das kann man recht schnell sagen. Der ist ja so ein bisschen ein Hau-drauf-Populist, der schnell seine Meinung ändert, weder links noch rechts ganz klar ist, der gegen Ukraine-Hilfen ist. Also ich denke, da hätte Europa doch ein recht veritables Problem. Plenković ist da anders. Der war selber mal EU-Abgeordneter, war auch als Diplomat in Brüssel, gilt als sehr gut vernetzt, vor allem in der EVP, also seine Parteienfamilie, auch die Partei von Ursula von der Leyen, der Kommissionschefin, ergibt sich auch pro-europäisch, pro-westlich, auch als NATO-Mitglied. Aber er hat auch schon Züge gezeigt, die davon abweichen. Er hat in Kroatien zum Beispiel die Berichterstattung über Korruption erschwert. Er weist auch jeden Vorwurf zum Thema zurück, obwohl viele Minister in den letzten Jahren genau deshalb zurücktreten mussten. Zuletzt hat er einen HDZ-loyalen Menschen zum Oberstaatsanwalt ernannt und hat das durchgedrückt gegen Kritik. Und das erschwert die Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft, stellt sie in Frage. Also unterm Strich kann man wahrscheinlich sagen, Plenković würde sich weiter auf EU-Ebene Konsensentscheidungen mehr oder weniger anschließen. Es heißt aber automatisch nicht im Umkehrschluss, dass er sein eigenes Land wie ein europäischer Musterknabe führt.
Lassen Sie uns zwei Themen noch mal in den Blick nehmen. Migration als erstes. Kroatien hat eine EU-Außengrenze, an der kommt es auch immer wieder, sagen NGOs mittlerweile vielfach, an der kommt es immer wieder zu gewaltsamen Pushbacks. Wird es mit dieser harten Politik an der Außengrenze jetzt perspektivisch weitergehen in Kroatien?
Davon gehe ich aus. Also sowohl Milanović agiert ja nationalistisch, und wenn jetzt Plenković mit der nationalistischen Heimatbewegung zusammenarbeiten würde, glaube ich auch nicht, dass jetzt eine menschliche Asylpolitik plötzlich sich da Bahn bricht, zumal ja auch die EU mit dem Asylpakt in die Richtung weiter marschiert, eben die Menschen vor allem draußen zu halten. Also Kroatien ist da ja quasi der verlängerte Arm auch der EU-Politik und muss sich da ja auch bisher nicht irgendwie massive Kritik anhören.
Das zweite Thema, was ich gerne kurz ansprechen würde, wäre letztlich Korruptionsvorwürfe. Die gab es jetzt zuletzt immer wieder gegen die HDZ-Partei, gegen die Regierungspartei. Es gibt auch Vorwürfe im Land über mangelnde Rechtsstaatlichkeit. Hat die EU, Sie haben es gerade ja schon angerissen, aber vielleicht können Sie es nochmal kurz ausführen, hat die EU jetzt bald mit einem weiteren Land zu tun, in dem die Demokratie wackelt?
Ja, das wird man sehen müssen. Also wie gesagt, Plenković zeigt ja wirklich Tendenzen, die zumindest innenpolitisch in die Richtung gehen. Wenn er mit den Nationalisten koaliert, könnten sich die Tendenzen natürlich verstärken. Teile der Heimatbewegung sind auch mit Orbán in Ungarn verbandelt, andere sind Oligarchen. Also es ist auch eine etwas undurchsichtige Struktur bei dieser Heimatbewegung. Die Motive sind nicht ganz klar. Das heißt, wenn die in die Regierung kommen, sehe ich da eine gewisse Chance zumindest, in Anführungsstrichen, also dass es da in die Richtung weitergeht. Aber wie gesagt, heute Morgen ist das erstmal Spekulation.
Sie berichten immer wieder für uns aus Kroatien, sind ja auch jetzt da für die Wahl. Was ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie im Land unterwegs sind, wenn Sie mit Menschen sprechen? Wie blicken die Kroatinnen und Kroaten auf Brüssel, auf die Europäische Union?
Also viele Kroaten sind Europa gegenüber extrem positiv eingestellt. Kroatien hat ja wirtschaftlich massiv profitiert und wird auch in diesem Jahr vom Wegfall der Grenzkontrollen durch den Beitritt zum Schengen-Raum weiter profitieren. Der Tourismus ist die Haupteinnahmequelle. Das wissen auch die Menschen in Kroatien, und über die rationalen Argumente hinaus fühlen sich natürlich auch viele Kroaten als Europäer. Nicht zuletzt haben ja auch viele Verwandtschaft in Europa. Also die kroatische Diaspora ist ziemlich beachtlich. Das heißt, da gibt es auch emotionale Verbindungen. Also man sieht sich da schon auch als Teil der europäischen Kultur ganz klar und ist da doch sehr überwiegend positiv eingestellt.
Informationen waren das live aus der kroatischen Hauptstadt Zagreb von unserer Korrespondentin Silke Hane. Sie hat für uns die Wahlergebnisse und was sie für die EU-Politik des Landes bedeuten eingeordnet. Besten Dank. Sternehotel, Strandzugang, Essen, All-Inclusive. Solche Angebote gibt es für den türkischen Urlaubsort Antalya oft. Aber während viele Touristen und Touristinnen schöne Urlaube verbringen, sieht es beim Personal, das den Betrieb in der Hochsaison dort am Laufen hält, ganz anders aus. Viele der Beschäftigten arbeiten unter prekären Bedingungen. Sie leben in engen Gemeinschaftsunterkünften, unter schlechten hygienischen Bedingungen und verdienen oft nur den Mindestlohn. Gewerkschaften kritisieren diese Situation, die wird sich aber absehbar wohl nicht verbessern. Warum ist das so und wie sehen die Arbeitsbedingungen der Saisonkräfte genau aus? Das hat sich für uns Susanne Güsten näher angeschaut.
Rundgang durch ein Wohnheim für Tourismuspersonal in Antalya. Seht euch das an, das ist doch einfach widerlich, sagt der Wachmann, der das Video für seinen YouTube-Kanal filmt. Stockwerkbetten mit vergammelten Matratzen, verrostete Spinde, defekte Klimageräte, verschimmelte Badezimmer und alles auf engstem Raum.
Hier seht nur, 1, 2, 3, 4 Betten in diesem Doppelzimmer. Das ist in 90% aller Hotels in Antalya so. Manchmal werden auch 6 oder 8 Mann in so ein winziges Zimmer gepfercht.
Die Arbeitsbedingungen für das Personal im türkischen Tourismus seien miserabel, sagt auch der Vorsitzende der Gewerkschaft Dev Tourism, Mustafa Yaya Olu.
Gehen Sie in ein Hotel zum Vordereingang hinein, so kommen Sie in einen Palast. Gehen Sie durch den Personaleingang, dann stehen Sie in einem Viehstall. Da läuft das Abwasser über den Flur. Die Beschäftigten sind in Quartieren von bis zu 8 Mann pro Zimmer untergebracht und teilen sich die Waschgelegenheit. Und das im 5-Sterne-Hotel.
Eigene Wohnungen können sich die wenigsten Beschäftigten im türkischen Tourismus leisten. Sie kommen aus allen Ecken der Türkei für die Sommersaison an die Küsten. Mehr als 1 Million arbeiten allein in Antalya in dem Sektor. Bezahlt werden sie nach Gewerkschaftsangaben überwiegend mit dem Mindestlohn von 17.000 Lira. Das sind weniger als 500 Euro im Monat. Für den Winter können sie davon nichts zurücklegen, sagt Gewerkschaftschef Yaya Olu.
Sie kehren am Ende der Saison mit leeren Taschen in ihre Dörfer zurück. Dort leben sie dann wieder auf Pump, reizen ihre Kreditkarten aus, bezahlen die Schulden von einer Karte mit der nächsten und hangeln sich so durch bis zum Beginn der neuen Saison. Dann nehmen sie wieder die Arbeit auf in den Strandhotels von Antalya, um die Schulden abzubezahlen. Das ist ein Teufelskreis.
Arbeitslosengeld bekommen die Saisonarbeiter nicht, erklärt der Gewerkschafter. Auch wenn sie in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, weil ihre jährlichen Beschäftigungszeiten dafür nicht ausreichen. Ein Unternehmerparadies der billigen Arbeitskraft sei die Türkei, sagt Yaya Olu, seit das Militär die Gewerkschaften nach dem Putsch von 1980 mit einem Gesetz knebelte, das die Arbeiterrechte bis heute einschränkt. Sind die Tourismusunternehmer glücklich in ihrem vermeintlichen Paradies? Der Verband der Hotelbesitzer in Antalya ist es nicht, wie sein Vorsitzender Kaan Kavaloğlu kürzlich auf einem Kongress sagte.
Wir klagen alle über den Arbeitskräftemangel im Tourismus. Aber Kollegen, was bringt es uns, über die Arbeitskräfte zu schimpfen? Wenn wir keine Arbeitskräfte bekommen, dann machen wir etwas falsch. Lasst uns das bitte einsehen und etwas dagegen unternehmen, wir und der Staat zusammen.
Nicht höhere Löhne, schlug der Verbandsvorsitzende vor, aber bessere Wohnheime, für die der Staat den Unternehmern die Grundstücke zur Verfügung stellen solle. Schließlich ist der türkische Tourismusminister selbst Tourismusunternehmer und besitzt mehrere Hotels in Antalya. Der Gewerkschaftsvorsitzende Yaya Olu sieht darin nicht die Lösung. Die miesen Unterkünfte seien nur ein Symptom dafür, dass der Arbeitskraft im türkischen Tourismus kein Wert beigemessen werde, sagt er.
Qualifizierte Arbeitskräfte bleiben deshalb nicht hier, sie gehen ins Ausland. Wenn sie eine Fremdsprache können, verdienen sie auf einem Kreuzfahrtschiff 3.500 Euro plus Trinkgelder. In Bulgarien oder Ägypten schon 2.500 Dollar. Damit können sie 80.000 bis 120.000 Lira heimtragen, statt in Antalya mit 20.000 Lira nicht bis zum Monatsende zu kommen.
Die schlechten Arbeitsbedingungen im türkischen Tourismussektor sind ein großes Problem. Ob sich das absehbar ändert, unklar. Susanne Güsten berichtete für uns. Hierro. Das ist die kleinste Insel der Kanaren. Sie liegt im Atlantik, rund 400 Kilometer entfernt vom westafrikanischen Festland. Auch wegen dieser vergleichsweise kurzen Distanz kommen hier immer mehr Geflüchtete aus Westafrika an. Das gilt für El Hierro und auch die anderen Kanareninseln. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es mehr als 13.000 Menschen, darunter viele Minderjährige und viele Kinder. Das stellt die Inseln wie zum Beispiel El Hierro vor große Herausforderungen. Zwar werden viele Geflüchtete schnell weiterverteilt, auf das spanische Festland zum Beispiel, aber manche bleiben eben auch und sie müssen dann versorgt und integriert werden. Wie gut das klappt und wie El Hierro mit dem Zustrom an Geflüchteten umgeht, das hat für uns Christina Böker recherchiert.
Ein leeres, buntes Boot schaukelt an der Mole, als wäre es gerade erst angekommen. Mehrere große Benzinkanister liegen noch kreuz und quer herum, daneben der Koran, ein paar Kekse, nasse Klamotten. Es sind die Überbleibsel einer riskanten Fahrt über den Atlantik. Das Flüchtlingsboot liegt im idyllischen Fischerhafen von Restinga auf der kleinsten Kanareninsel El Hierro. 68 Menschen sind damit tagelang auf engem Raum zusammengepfercht über den offenen Atlantik gefahren. Zur ersten Hilfe wurden sie in ein Zeltlager gebracht. Fischer Jesus Machin begegnen draußen beim Fischen immer wieder Boote voller Menschen. Im vergangenen Sommer hätten zeitweise 30 solche Cayucos im Hafen gelegen. Bei den ersten Booten waren wir fassungslos. Klar, wir haben ihnen geholfen beim Aussteigen, gaben ihnen Decken und Wasser. Wir, die Menschen aus dem Dorf, waren das. Denn anfangs gab es die offiziellen Helfer noch gar nicht. Jetzt gibt es eine Logistik, Übergangsunterkünfte im Inselinneren. Aber der Großteil der hier Ankommenden muss nach 3 Tagen weiter, nach Teneriffa oder aufs Festland, mangels Platz und Personal auf El Hierro. Nur Minderjährige bleiben aufgrund ihres besonderen Schutzstatus länger, derzeit einige hundert, teils in einer Unterkunft, teils bei Pflegefamilien. So wie Adama und Baye aus dem Senegal. Die Halbbrüder erleben jetzt spanischen Familienalltag bei Familie Caballo Padron. Auf der Fahrt über den Atlantik seien sie immer wieder nass geworden, erzählt der 12-jährige Adama. Kalt sei es gewesen und viele hätten sich übergeben und geweint. Die Mütter der beiden Jungs sind im Senegal, der Vater auf Teneriffa. Wo und mit wem sie ihre Zukunft verbringen, ist ungewiss. Irgendwann gehen sie weg, sagt Gilberto Caballo. Und sie, die Pflegeeltern, blieben traurig zurück. Aber man hat etwas Gutes getan und wir wollen weitere Familien überzeugen, mitzumachen. Ab und zu gäbe es Anfeindungen, erzählt die Familie. Aber insgesamt fällt die Hilfsbereitschaft der Inselbewohner auf. Wenn ein neues Boot mit Migranten anlegt, alarmieren sich die Helfer gegenseitig und packen mit an. Der Vizepräsident der Insel, David Cabrera, erklärt das so. Die Kanarier seien im 20. Jahrhundert selbst ausgewandert, weil sie arm waren. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es eine gewisse Kultur der Migration auf den Kanaren gibt. Aber andererseits hat alles seine Grenzen. Allein in den ersten 3 Monaten dieses Jahres sind über die westafrikanische Route mehr als 13.000 Migrantinnen und Migranten auf den Kanareninseln gelandet. Schon 5-mal so viele wie um diese Zeit im Vorjahr. Vizepräsident Cabrera wünscht sich deshalb finanzielle Unterstützung von der EU. Die gerade verschärften Asylregeln dürften an der Situation auf El Hierro so schnell nichts ändern.
Auf der Kanareninsel El Hierro kommen zurzeit viele Geflüchtete an. Das verändert das Leben auf der Insel. Ein Beitrag war das dazu von Christina Böker. Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Hier verabschiedet sich Frederik Rother. Danke für das Interesse und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.